Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur Lebenszeit am Freitagvormittag begrüßt sie Michael Röhl. Busunternehmer, die völlig unaufgefordert ukrainische Flüchtlinge an der Grenze abholen. Familien, die zusammenrücken und Teile ihrer Wohnung für ukrainische Mütter und ihre Kinder zur Verfügung stellen. Menschen, ob jung oder alt, die Spenden organisieren und Hilfstransporte auf den Weg bringen. Auch gut einen Monat nach Kriegsbeginn in der Ukraine ist die Hilfsbereitschaft bei uns ungebrochen. All diese Aktivität, vielleicht ist sie auch ein Versuch, mit der eigenen Ohnmacht klarzukommen, mit der Realität, dass ein Mann alleine, nämlich Wladimir Putin, über 40 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern den Krieg erklären kann, mit all dem Leid und der Zerstörung. Wir wollen heute in der Lebenszeit mit Menschen reden, die uns von ihrem Engagement erzählen, von ihrem Versuch, das Leid der Ukrainer zu lindern, ob in der Ukraine selbst oder auch hier in Deutschland. Und sie sind gerne eingeladen, sich zu beteiligen und zu erzählen, ob und wie sie versuchen zu helfen und damit vielleicht auch der eigenen Ohnmacht etwas entgegenzusetzen. Rufen Sie kostenfrei an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie live mit hier in die Sendung hineinzunehmen. Die gesamte Sendung über mit dabei ist Anne Ernst. Frau Ernst, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Bei der Johanniter-Unfallhilfe zuständig als Geschäftsbereichsleiterin Krisenmanagement und Nothilfe. Vielleicht zunächst mal, Frau Ernst, die Johanniter, eine der größten Hilfsorganisationen, ein großes Sozialunternehmen in Deutschland. Vielleicht mal zwei, drei Sätze, was sich hinter den Johannitern alles verbirgt.
Die Johanniter sind ja bekannt, wahrscheinlich vielen Hörerinnen und Hörern, als die Blaulichtorganisation, also sprich die Organisation im Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz. Wir haben aber auch diverse Kitas, über 500 Kitas in Deutschland. Wir machen Kinder- und Jugendhilfe. Wir machen Bildungsarbeit in großem Umfang und natürlich jetzt gerade im Moment extrem wichtig. Wir sind auch aktiv mit unserer Auslandshilfe in Ländern wie der Ukraine, aber auch weltweit.
Bevor wir, Frau Ernst, über die ganz unterschiedlichen auch Hilfsprojekte der Johanniter zu sprechen kommen, wie herausfordernd ist diese Aufgabe nach zwei Jahren Corona, der Sie sich und auch viele bei den Johannitern jetzt stellen?
Corona und nicht zu vergessen auch die Hochwasserkatastrophe im letzten Jahr. Also wir merken natürlich schon, dass auch nach zwei Jahren Corona unsere Kolleginnen und Kollegen einfach viel zu tun haben nach wie vor und auch vielleicht mal eine Pause brauchen. Nichtsdestotrotz ist es also aus meiner Perspektive jetzt großartig, wie trotz alledem alle Johanniter und Johanniterinnen, die Helfer, Helferinnen wirklich bereitstehen anzupacken, da wo es notwendig ist. Und bisher das, was wir auch an Anfragen hatten, was wir machen konnten, dass wir auch immer sofort und schnell zur Stelle waren, um zu helfen.
Nun gibt es ja viele Privatpersonen, Initiativen, die helfen, organisieren, transportieren, unterstützen. War auch den Johannitern sofort klar, da müssen wir mit dabei sein?
Das ist sozusagen unsere DNA, dass wir in solchen Fällen sowohl im Ausland als auch im Inland prüfen und natürlich dann eben schauen, dass wir helfen können. Von daher natürlich war es für uns klar, dass wir sofort dabei sind.
Nun haben wir die Sendung genannt, Aktivität statt Ohnmacht, die anhaltende Hilfsbereitschaft im Ukraine-Krieg. Für Sie auch ganz persönlich eine Möglichkeit als Privatperson, aber auch als Hilfsorganisation aus dieser Ohnmacht herauszukommen, die jeder von uns, denke ich mir, mal empfindet, wenn er die Bilder aus der Ukraine sieht?
Ja, also für uns als Organisation, wie gesagt, ist es unser Auftrag, aber ich sehe es bei mir, bei allen Kolleginnen und Kollegen, den Helferinnen, Helfer, wie sie helfen wollen tatsächlich, wie auch sie sagen, bereit sind und sagen, was können wir tun, wo können wir helfen, einfach weil jeder und jede sieht die Not im Fernsehen, aber auch wenn die Geflüchteten nach Deutschland kommen an den Bahnhöfen, und ich habe noch keinen Johanniter oder Johanniterin getroffen, die gesagt haben, nee, ich habe jetzt keine Zeit oder ich habe was anderes zu tun.
Wir werden im Verlauf der Sendung noch besprechen, wo Sie konkret helfen. Ist es denn aus Ihrer Sicht ein Vorteil, dass da so eine große Organisation wie die Johanniter dahinter stehen? Oder ist es am Ende derzeit egal, ob einzelne Personen, kleine Hilfsprojekte oder große Organisationen helfen?
Also ich meine, wir können halt mit unseren Ressourcen versuchen, so schnell wie möglich, jetzt beispielsweise auf die Ukraine selbst bezogen, Hilfsgüter wie Lebensmittel, aber auch Verbandsmaterial, Medizin, Hygieneartikel so schnell wie möglich ins Land zu bekommen, an die Stellen und an die Orte, wo es notwendig ist. Und da haben wir natürlich eine Organisation im Hintergrund, die eben schafft, dann innerhalb relativ kurzer Zeit 40 Großtransporte auch zu organisieren. Und das ist für uns schon ein Vorteil. Oder eben jetzt hier, wir haben 40.000 Helferinnen und Helfer und 25.000 Mitarbeiter. Wir können natürlich relativ schnell im großen Maße auch aktiv werden.
Das ich habe schon klasse. Sie bleiben die ganze Sendung über mit dabei, habe ich eben schon gesagt. Und ich habe auch angekündigt, wir wollen in dieser Sendung mit Menschen reden, die uns von ihrem Engagement erzählen. Der erste heute in dieser Runde neben Frau Ernst ist Matthias Gürtler. Herr Gürtler, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Evangelischer Pfarrer im Ruhestand und Mitarbeiter der Ukraine-Hilfe Lobetal. Vielleicht einen kurzen Satz. Lobetal liegt wo in Deutschland?
Liegt ganz nah bei Berlin, im Norden von Berlin. Also fast mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. 1905 von Friedrich von Bodelschwingh gegründet, kannten in DDR-Zeiten ganz viele, war ein ganz interessanter Ort, wo Menschen mit Behinderung leben. Und da ist auch die Ukraine-Hilfe zu finden.
Wenn du denkst, die Ukraine-Hilfe, die gibt es erst seit einem Monat, der irrt sich gewaltig. Ich habe mal nachgeschaut, bereits seit dem Jahre 2000 sind sie tatsächlich aktiv in der Ukraine-Hilfe. Woher kommen die engen Beziehungen zur Ukraine?
Ich muss dazu sagen, ich bin ein ganz junges Mitglied der Ukraine-Hilfe, ein spontanes Mitglied. Und also ich bin einfach dazugekommen. Aber die Ukraine-Hilfe, und das ist ihr großer Vorzug, gibt es schon sogar seit Mitte der 90er Jahre. Dadurch sind viele Verbindungen in die Ukraine entstanden, weil einfach wahrgenommen worden ist, dass es in dieser Zeit schon einen großen Gegensatz gab von gut verdienenden Menschen, von Menschen, die vielleicht auch in der Situation Anfang der 90er Jahre, also beim Selbstständigwerden der Länder, die Chance genutzt haben. Aber es gab und gibt offensichtlich auch sehr viele arme Menschen dort. Und darum hat die Ukraine-Hilfe Lobetal versucht, schon Hilfstransporte seit Mitte der 90er Jahre dorthin zu organisieren.
Heißt das auch, wenn man so enge Beziehungen auch über Jahrzehnte hat, dass viele auch von den Geflüchteten, die jetzt nach Deutschland kommen, sich auch ein Stück Richtung Lobetal organisieren und orientieren?
Ja, es ist so, dass bei uns sogar jetzt aktuell ukrainische Flüchtlinge mit dabei sind, dass Wohnungen angeboten werden, dass direkt auch sich ukrainische Flüchtlinge nach Lobetal wenden und sagen, wir kennen euch, wir vertrauen euch, könnt ihr uns helfen.
Sie haben gerade schon das Stichwort Wohnung angesprochen. Was können Sie als Ukraine-Hilfe in Lobetal, was können Sie den Geflüchteten anbieten?
Also zunächst wird nach wie vor organisiert, dass Hilfstransporte direkt dorthin gehen und durch die Verbindung, nach meinem Eindruck, werden die sehr gezielt, sehr zielgenau in die Ukraine gebracht und mit den Dingen, die auch dort wirklich gebraucht werden. Das hat sich ja auch verändert im Laufe des Krieges, dass zum Beispiel weniger Kleidung gebraucht wird, aber also das hat mich sehr beeindruckt. Jetzt aktuell gerade wurde gesagt, neben Medizin und solchen Dingen und werden Handschuhe gebraucht, also Arbeitshandschuhe. Habe ich mich gefragt, wozu werden Arbeitshandschuhe gebraucht? Und hatte eigentlich nur die Idee, das hängt mit den Trümmern zusammen, wo ja wahrscheinlich dann auch Menschen geborgen werden müssen. Also da können die Transporte sehr zielgenau zusammengestellt werden und hingebracht. Auf der anderen Seite haben sich Menschen gemeldet, die haben gesagt, wir nehmen Flüchtlinge auf, wir haben Wohnung und wir versuchen dann Flüchtlinge und Wohnungsangebote, Gastgeber zusammenzubringen. Und das ist ja auch eine Aufgabe, die hat es in sich, denn nicht alles passt zusammen.
Nun haben Sie die Hilfsgüter ja schon angesprochen, Herr Gürtler. Auch aufgrund der Kontakte, die Sie auch haben, fällt es Ihnen dadurch vielleicht auch ein Stück leichter, dass die Hilfsgüter tatsächlich dort ankommen, wo sie auch gebraucht werden?
Den Eindruck habe ich sehr stark, dass die Transporte wirklich dahin gehen, wo sie gebraucht werden. Und das stelle ich mir jetzt nicht so vor. Und so ist es, denke ich, auch nicht, dass da die großen LKWs, das sind ja riesige LKWs, direkt dorthin fahren können, wo sie gebraucht werden, sondern dort gibt es wieder Verteilstellen und die Transporte werden aufgeteilt dann in kleine Portionen sozusagen.
Nun reden wir hier in der Sendung auch über Ohnmacht und vielleicht auch den Versuch, sie durch das eigene Tun, die eigene Hilfe auch zu überwinden. Sie haben eben gesagt, ich bin erst seit kurzem mit dabei. Ist das bei Ihnen auch ein Motiv, dem etwas entgegenzusetzen, dieser Ohnmacht, diesem Gefühl, ich kann am Ende sonst nichts anderes tun?
Ja, das ist sicher so. Bei mir war es so, manche Dinge plane ich ja im Leben und überlege und wäge es ab. In diesem Fall war es einfach so, dass das das fiel vom Himmel. Meine Frau wurde gebeten, mitzuhelfen in der Ukraine-Hilfe beim Telefondienst, weil unwahrscheinlich viele Anrufe dort eingingen. Da habe ich gesagt, ich mache mit, ich komme mit. War eigentlich ohne große Vorbereitung. Und natürlich, ich habe mir das auch überlegt, natürlich gibt es in mir selbst auch Gesichtspunkte, die dazu beigetragen haben, zu dieser Entscheidung. Und kann ich nur sagen, der barmherzige Samariter, der gehört zu meinen Urgeschichten auch. Also der ist schon in mir präsent.
Nun wird es ja möglicherweise darum gehen, Herr Gürtler, einen langen Atem zu haben. Keiner weiß, wie lange der Krieg dauern wird. Haben Sie zum Beispiel bei der Ukraine-Hilfe die Kapazitäten, teilen Sie Ihre Kräfte so ein, dass Sie sagen, wir werden auch über eine möglicherweise längere Zeit helfen können?
Also das ganz sicher. Die Ukraine-Hilfe wird nicht enden, wenn der Krieg hoffentlich zu Ende geht. Das wird weitergehen. Und ich denke, das ist ja für mich jedenfalls völlig klar und für alle klar, dass dann danach noch eine lange Zeit folgen wird, die ja auch ja nicht nur die Ukraine betrifft, sondern uns gemeinsam betrifft. Was folgt dann daraus aus diesem Krieg? Also die Ukraine-Hilfe wird präsent bleiben und ich hoffe, sie arbeitet ja ganz stark mit Ehrenamtlichen. Ich hoffe, dass dann auch Ehrenamtliche dabei sind, denn die Hauptamtlichen, die dort sind, das sind ja nur ganz wenige, eine Handvoll.
Spätestens, wenn der Krieg zu Ende ist, wird es ja auch um den Wiederaufbau gehen. Herr Gürtler, herzlichen Dank, dass Sie uns von Ihrem Engagement von der Ukraine-Hilfe in Lobetal erzählt haben. Frau Ernst, wie sieht es bei den Johannitern aus? Sie arbeiten ja auch mit sehr, sehr, sehr vielen Ehrenamtlichen auch zusammen. Gibt es viele, die sich spontan bei Ihnen in den letzten Tagen, Wochen gemeldet haben und gesagt haben, ich will mitarbeiten in jedweder Form?
Also von den Ehrenamtlichen auf jeden Fall. Aber auch viele, viele Bürgerinnen und Bürger, die eben gesagt haben, wir möchten uns engagieren. Tausende haben angefragt, angerufen und haben ihre Mithilfe angeboten, ja.
Also das heißt, es ging dann vielleicht auch um die Frage, wir sind bereit, Hilfsmittel zu organisieren, wissen aber nicht, wie wir das in die Ukraine bringen. Habt ihr eine Idee, auch solche Anfragen?
Genau, auch Angebote. Wir haben Sachspenden oder wir haben Dinge, die wir gerne in die Ukraine bringen wollen und aber auch, die gesagt haben, ich bin LKW-Fahrer beispielsweise, ich kann fahren, haben wir wirklich tausende von Anfragen gehabt in der ganzen Republik, auf allen Kanälen sozusagen, ja.
Wir gehen weiter von Lobetal nach Berlin zu Jona Sievers. Herr Sievers, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Gemeinderabbiner der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Wie schnell war für Sie klar? Wie schnell war für die jüdische Gemeinde in Berlin klar, wir wollen helfen?
Naja, für uns war das schon relativ schnell klar, denn wir haben ja unter unseren Mitgliedern ziemlich viele, die aus der Ukraine stammen und auch noch Freunde und Verwandte dort haben. So war uns schon klar, als das losging, auch mit den Flüchtlingen hier in Berlin, dass auch wir aktiv werden müssen.
Geht es dabei um eine Hilfe, vor allen Dingen bezogen auf Menschen aus der Ukraine, die jüdischen Glaubens sind? Oder gilt Ihre Hilfe allen, die sie benötigen?
Nee, wir sind ja sozusagen in zweiter Linie. Wir sind ja nicht sozusagen in erster Linie am Bahnhof oder an diesen Punkten so präsent, wie das vielleicht andere Organisationen sind, sondern wir sind ja in unserem Gemeindehaus aktiv, in den Räumlichkeiten der jüdischen Gemeinde. Und da helfen wir zuerst jedem, der da durch die Tür kommt. Also da fragen wir nicht nach, bist du jüdisch oder nicht jüdisch, eine Erstberatung und ein Willkommenspaket und so, wo wir helfen können, können wir, kriegt jeder, der bei uns durch die Tür kommt.
Nun haben wir eben gehört von Herrn Gürtler aus Lobetal, da gab es vorher auch schon Kontakte. Wie war es mit Ihrer Gemeinde und vielleicht jüdischen Gemeinden in der Ukraine? Gab es da bereits vorher schon Kommunikation miteinander?
Ich glaube nicht, dass es sozusagen eine formelle Kommunikation gab. Es gab eben über die persönlichen, vielen persönlichen Beziehungen, also von Familien oder Freunde, von Gemeindemitgliedern oder Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, also die aus der Ukraine stammen, die diese Kontakte haben. Und so merken wir auch, dass viele Leute, die zu uns hier kommen, über ihre Freunde und Familie zu uns kommen und nicht unbedingt gleich vom Bahnhof durchfahren.
Gibt es auch viele Gemeindemitglieder bei Ihnen, die einen russischen Hintergrund haben?
Ja, natürlich. Also das ist wahrscheinlich 50-50.
Okay. Gab es oder gibt es da Vorbehalte bei der Hilfe oder spielen da am Ende jetzt Nationalitäten gar keine Rolle?
Naja, es sind ja Flüchtlinge. Also da kann man sich ja auch sehr gut hinter versammeln. Also da spielt das meines Erachtens gar keine Rolle.
Welche Hilfe können Sie als Gemeinde anbieten? Wo engagieren Sie sich?
Also wir engagieren uns natürlich bei der Beratung. Wir haben eine große riesiger Spenden aus der Gemeinde und aus der Gesamtbevölkerung, auch für unsere Freiwilligen, die zu uns kommen, sind ja nicht nur Gemeindemitglieder, sondern wir erfahren, wie alle Organisationen auch, eine sehr hohe Hilfsbereitschaft aus der allgemeinen Bevölkerung, aus der Berliner Bevölkerung, für die wir sehr dankbar sind und ohne die wir das auch gar nicht stemmen könnten. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Wir sind nicht so groß wie die Johanniter oder andere große Hilfsorganisationen. Und wir haben, wie gesagt, wir bieten ihnen Essen an für diejenigen, die dann bei uns registriert sind. Wir haben Leuten geholfen, Wohnungen zu finden und Kleidung, eine große Kleiderspende haben wir, Hygieneartikel. Also mit solchen Dingen helfen wir. Und dann auch nachher im zweiten Gang, das ist ja, es ist ja nur, das Ankommen ist ja eine Sache, aber nachher geht es ja die deutsche Bürokratie irgendwie zu bewältigen. Und auch da haben wir Hilfe angeboten.
Helfen Sie auch Menschen aus der Ukraine zu fliehen? Ich frage das jetzt mal vor dem Hintergrund. Es gibt ja die Berichte, zum Beispiel jüdische Kinder, die aus Odessa fliehen konnten, Holocaust-Überlebende, die mit ihren Kindern, ihren Enkeln, teils natürlich mit Krankentransporten aufgrund des hohen Alters nach Deutschland kommen. Sind Sie da beteiligt oder helfen Sie hier dann, wenn diejenigen hier ankommen?
Nein, wir hatten auch in den vergangenen, ich weiß jetzt, ich habe den Zeithorizont, man vergisst das immer so, wenn man so dabei ist, dann weiß man gar nicht, wie lange man schon so in diesem Modus ist. Wir hatten zwei Busse, die die jüdische Gemeinde zu Berlin mit organisiert und mit finanziert hat, um Personen aus der Ukraine zu holen oder bei der Flucht zu helfen. Andere jüdische Organisationen wie die Zentrale Wohlfahrtsstelle ist da immer noch sehr aktiv. Im Moment sind wir dabei, ist unsere Hilfe auf diejenigen ausgerichtet, die hierher kommen oder schon hier sind.
Wie ist das, Herr Sievers, für Jüdinnen und Juden, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen? Gibt es Vorbehalte? Gibt es Sorgen, gerade in Deutschland mit Blick auf die Geschichte nicht in Sicherheit zu sein? Oder gibt es da eine große Offenheit und auch Dankbarkeit dafür, dass Sie hier ankommen, hier unterkommen, Unterstützung bekommen?
Ich glaube, Letzteres ist richtig. Sonst würde man ja hier nicht herfliehen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist es wirklich so, dass die Leute sehr dankbar sind dafür, für die Hilfen, die sie hier in Deutschland durch die jüdischen Gemeinden und auch durch die anderen Organisationen erfahren in dieser schrecklichen Situation. Gestern haben wir mit einer jungen Dame gesprochen, die gesagt hat, das ist nun ihr dritter Krieg. Aus, glaube ich, Kharkov kam die. Also ist schon bitter und dann kann man sagen, wie glücklich, dass man sowas, dass wir, die im Westen groß geworden sind, vielleicht zwar unter dem Eindruck des Kalten Krieges, aber doch in Sicherheit. Und bis jetzt eigentlich ja keinen Krieg kannten.
Worauf stellen Sie sich ein? Werden viele noch kommen, wenn der Krieg anhält? Gehen Sie davon aus?
Na, ich glaube, es ist ja kein Sprint, sondern eher ein Langstreckenlauf. Das weiß ja auch oder vermutet auch jeder. Und darauf muss man sich einstellen. Also, und dann muss man muss dann auch seine Kräfte einteilen. Das geht gar nicht anders, weil man sonst das als kleinere Organisation gar nicht so stemmen kann. Aber ich denke, wir werden das so lange machen, solange es eben nötig ist.
Herr Sievers, Gemeinderabbiner der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Herzlichen Dank für das Gespräch und dass Sie uns auch Ihre Erfahrungen auch geschildert haben. Alles Gute Ihnen.
Ihnen herzlichen Dank. Schönen Tag für Sie.
Tschüss. Tschüss. Herr Ernst, wir haben gerade von Herrn Sievers auch nochmal gehört, aus der Gemeinde heraus, auch aus der Bevölkerung, eine riesengroße Spendenbereitschaft, um all das auch stemmen zu können, was an Aufgaben es schon gab und auch noch geben wird. Machen Sie die Erfahrung bei den Johannitern ähnlich?
Ja, also es gibt eine wahnsinnig hohe Spendenbereitschaft, auch von Unternehmen, das lesen Sie ja auch in der Zeitung, die Lebensmittel spenden oder Hygieneartikel oder eben auch Verbandsmaterialien. Wir können als Johanniter halt teilweise diese wahnsinnige Zahl an Angeboten überhaupt gar nicht bewältigen. Und das ist wirklich so, ja, einfach wirklich so überwältigend, dass wir auch teilweise sagen müssen, wir können nicht die Spenden alle aufnehmen, weil es ist einfach selbst für eine Organisation wie unsere zu viel, dann, dass wir gar nicht die Kapazitäten haben, das alles zu lagern, das zu sortieren, zu verpacken und weiterzugeben, wo wir dann eben auch sagen müssen, manchmal, es tut uns leid, also wir versuchen jede Anfrage auch zu beantworten, aber wo wir auch manchmal eben selbst sagen, wir können es nicht alles verarbeiten und bewältigen.
Also auch ein riesengroßes logistisches Problem. Wir werden nach den Nachrichten weiterreden. Aktivität statt Ohnmacht, die anhaltende Hilfsbereitschaft im Ukraine-Krieg. Und wenn Sie uns erzählen wollen, wie Sie versuchen zu helfen, dann rufen Sie gerne kostenfrei an. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir melden uns zurück nach den Nachrichten. Und wir reden weiter in der Lebenszeit über die anhaltende Hilfsbereitschaft im Ukraine-Krieg. Und Sie können sich gerne melden, wenn Sie uns von Ihren Hilfsprojekten erzählen wollen, von Ihrem Engagement. Rufen Sie an, kostenfrei 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich habe es eben schon gesagt, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, damit wir dann auch eine Chance haben, Sie hier mit zuzuschalten und in die Sendung zu nehmen. Anne Ernst ist weiterhin bei uns, Geschäftsbereichsleiterin Krisenmanagement und Nothilfe bei den Johannitern, bei der Johanniter Unfallhilfe. Frau Ernst, es kommen jetzt mehrere Fragen, Hinweise, Stichwort Wohnung, und wir würden das doch zur Verfügung stellen. Und wo kann man das tun? Sind Sie da als Johanniter irgendwie beteiligt? Gibt es da Plattformen? Haben Sie da einen Überblick, vielleicht auch kommunal, dass man sich irgendwo hinwenden kann?
Genau, also es gibt mehrere Plattformen mittlerweile im Internet. Da kann ich sagen, kenne ich jetzt sagen auch als Betrachterin oder Nutzerin. Wir arbeiten zum Beispiel in München mit Ukraine Unterkunft zusammen. Das ist eine große Plattform, die wirklich viele Angebote auch haben. Und wir unterstützen dann sozusagen dass Gastgeber und Gäste dann auch gut zusammenpassen, dass wir einfach auch im Kontakt bleiben mit den Menschen vor Ort, um zu schauen, geht es ihnen gut, geht es auch den Gastgebern gut, weil das ist ja durchaus auch eine herausfordernde Situation, wenn sie Menschen in ihrer Wohnung mit haben, die sie vorher nicht kannten, die natürlich auch ihre Sorgen und ihre Probleme mitbringen. Also das ist etwas, was wir in München mit Unterkunft oder Ukraine-Unterkunft machen. Teilweise weiß ich auch, dass es eben über die Kommunen läuft, dass die wiederum vor Ort organisieren oder sammeln, welche Unterkünfte zur Verfügung gestellt werden, um dann entsprechend auch die mit die Geflüchteten eben dann zu vermitteln in die Unterkünfte, die wirklich großartigerweise von vielen Familien zur Verfügung gestellt
also
werden.
Also mal im Internet schauen oder vielleicht auch bei der Kommune entsprechend nachfragen. Wie ist es bei den Johannitern, Frau Ernst? Können Sie Unterkünfte zur Verfügung stellen? Sie haben ja eben auch schon erzählt, Sie haben natürlich auch viele Einrichtungen, Unterkünfte auch vielleicht zur Verfügung. Oder ist das die ganz, ganz große Herausforderung, wo man Tausende, Hunderttausende von Flüchtlingen auch unterbringt?
Also wir haben, wie andere Hilfsorganisationen auch, jetzt immer im Auftrag der Länder oder Kommunen auch, da wo es notwendig ist, sogenannte Notunterkünfte auf der einen Seite aufgebaut, teilweise über Nacht, Turnhallen oder Messehallen oder ähnliches eben mit entsprechender Infrastruktur ausgestattet, von Betten, aber auch über die entsprechenden WCs etc., was man braucht, mit Verpflegung und so weiter. ist das, was wir auch aus 2015, 2016 schon kennen und gut können. Wir haben auch beispielsweise Arbeiten in Erstaufnahmeeinrichtungen und in Gemeinschaftsunterkünften, wo also schon seit langen Jahren, wo wir eben auch Geflüchtete, die jetzt aus der Ukraine kommen, teilweise mit unterbringen, wo auch beispielsweise die Zahl der Menschen, die in diesen Unterkünften sind, im Moment erhöht wird, oder es werden auch neue Aufnahmeeinrichtungen aufgemacht, die wir dann betreiben, wo wir eben dann, ja, im Moment liegen wir bei über 10.000 Plätzen, die wir haben in unseren von uns betriebenen und unterstützten Unterkünften, die wir dann eben auch den Menschen der Ukraine zur Verfügung stellen können. Plus dann die entsprechende Betreuung auch, dass die Menschen gut ankommen, dass sie sich, dass sie zur Ruhe kommen, dass vielleicht auch die Kinder aufgefangen werden und dass sie dann auch die Beratung erhalten, die sie brauchen, um sich gegebenenfalls zu registrieren, um auch eine dann weitergehende Wohnung zu finden oder zu ihren Verwandten, Freunden in andere Städte und Länder weiterzufahren.
Eben, dass eine Unterkunft zur Verfügung stellen, das ist natürlich nur die eine Seite. Die andere Seite ist, die Menschen brauchen Unterstützung, müssen betreut werden. Mhm. Wir schauen in Richtung Dresden. Da ist jetzt Anja Walter am Telefon. Frau Walter, guten Morgen erstmal.
Guten Tag. Hallo. Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Professorin für Gesundheit und Pflege, berufliche Didaktik an der TU in Dresden. Und Frau Walter, wir haben Sie angerufen, weil Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Studierende der TU Dresden ein pädagogisches Projekt auf die Beine gestellt haben, eine Art sozialen pädagogischen Treffpunkt in Dresden. Erzählen Sie uns, was können Sie ukrainischen Familien, Kindern und Jugendlichen anbieten?
Ja, vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, darüber zu erzählen. Ja, das war ja wie viele andere Projekte auch eine sehr spontane Geschichte. Also Anfang März war die Frage, ja, was machen eigentlich die Kinder und Jugendlichen den ganzen Tag, wenn sie dann angekommen sind in Dresden oder auch vielleicht nur auf der Durchreise sind? Also die Idee war, dass sie sofort am nächsten Tag irgendwo hingehen können, wo sie mit anderen Kindern zusammentreffen, mit anderen Jugendlichen sich austauschen können, aber vor allem auch spielen können. Und interessanterweise war das Projekt am Anfang tatsächlich so stärker pädagogisch, also in Richtung Lernen gedacht. Aber in der Vorbereitungsphase, wo also viele Professorinnen, Professoren aus der TU Dresden, aber auch Studierende beteiligt waren, da sind wir eigentlich dahin gekommen, dass wir gesagt haben, nein, wir gucken jetzt erstmal ganz in Ruhe, was bringen die Kinder mit, was wollen die eigentlich, was ist deren Bedürfnis. Und so hat sich das eben zu diesem Titel Lern- und Spielwerkstatt entwickelt, wo das Spielen auch im Vordergrund steht und einfach mal einige Stunden des Tages mit anderen Gedanken verbracht werden können. Und das hat auch also voll eingeschlagen. Also das
wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, wie genau groß ist die Nachfrage? Wie sehr sind jugendliche Kinder interessiert an diesem Treffpunkt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben über soziale Netzwerke vor allem ganz schnell viele Anmeldungen gehabt. Das ist ganz niederschwellig. So war es auch wirklich von Anfang an gedacht. Jeder kann kommen, jede kann kommen, jeden Tag auch wieder. Ist es eine andere Gruppe? Also man muss dann natürlich jeden Tag wieder gucken, wer ist heute da? Und viele ziehen ja auch weiter. Viele Familien sind nur kurz in Dresden und haben trotzdem einfach da, also diese kurze Auszeit. Und ja, also es ist so zwischen 15 und 30 Kinder im Moment, die da täglich eben kommen und ja, gemeinsam einfach Zeit verbringen. Es gibt dann also verschiedene Angebote. Wir haben verschiedene Gruppen gebildet. Jede Gruppe übernimmt einen Tag. Die Semperoper macht noch mit. Die haben ja auch so einen Education-Bereich. Und dann haben wir noch ein anderes Integrationsprojekt, was uns da unterstützt. Und ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit auch zu kochen gemeinsam. Und das sind alles Angebote, wo wir auch so gemerkt haben, oder was uns wichtig war, dass jetzt gar nicht so Sprache und sowas im Vordergrund steht, ne, sondern gemeinsam etwas tun. Und die Idee dahinter ist eigentlich so, auch nochmal so eine Wirksamkeit zu erleben, ne, dass die Kinder wirklich ja erleben, ich kann was machen und wir können gemeinsam was machen und das klappt auch sehr, sehr gut.
Ist das auch über diese Aktivität hin, das Spielen hin, auch so ein Stück Erfahrung des Krieges zu bearbeiten, aufzuarbeiten, oder wäre das jetzt schon zu weit, zu tief gegriffen?
Also wir haben es nicht explizit intendiert, weil wir denken, dass es viel zu früh ist und dafür haben wir auch jetzt nicht die entsprechenden Personen. Allerdings haben wir zum Glück wirklich eine therapeutische Unterstützung. Auch so, wir haben eine Kinder- und Jugendtherapeutin, eine Psychotherapeutin, die auch herangezogen werden kann. Und es zeigt sich zum Beispiel beim Malen, dass doch Kriegserlebnisse da ganz schnell aufs Papier gebracht werden. Und das ist auch für die Studierenden natürlich absolut eine Herausforderung, damit umzugehen. Deswegen haben wir für die jetzt zum Beispiel auch noch ein Supervisionsangebot, also was wir bereithalten, weil das, klar, also das ist nicht intendiert, aber wir unterbinden das natürlich auch nicht, ne? Wenn das kommt, dann kommt das eben und dann ist da eben auch die Möglichkeit, darüber ins Gespräch zu kommen oder einfach auch nur gemeinsam diese Bilder zu betrachten und ja, so.
Stichwort langer Atem, Frau Walter. Ist das ein Projekt, das wirklich auf absehbare Zeit auch zur Verfügung steht? Idealerweise, solange der Krieg herrscht in der Ukraine und Menschen zu uns kommen, Kinder, Jugendliche zu uns kommen?
Ja, also ich denke, es wird ja doch so sein, dass viele, und das zeichnet sich jetzt auch ab, viele haben dann doch eben jetzt natürlich auch eine Schulanmeldung. Und wenn sie, sobald sie dann wirklich in der Schule sind, dann kommen sie ja dann nicht mehr in dieses Angebot, weil dann sind sie um diese Zeit ja in der Schule. Aber gerade diese ganz starke Niederschwelligkeit, dieses ich komme heute an und kann morgen dahin gehen, das ist jetzt das, was wir über die nächsten Wochen auf jeden Fall aufrechterhalten wollen. Und wir haben uns jetzt einfach darauf eingestellt, weil wir haben auch eine sehr große Gruppe jetzt von Studierenden, die da mitmachen. Wir haben uns darauf eingestellt, das jetzt einfach noch ein paar Wochen zu machen und immer wieder zu gucken.
Eine Lern- und Spielwerkstatt für ukrainische Kinder, organisiert von der TU Dresden. Frau Walter, herzlichen Dank, dass Sie uns erzählt haben von Ihrem Engagement. Ja. Alles Gute Ihnen.
Bitte, vielen Dank.
Am Telefon ist Herr Toriani, der aus dem Schwarzwald anruft. Herr Toriani, grüße Sie. Guten Morgen.
Ich grüße Sie. Guten Morgen.
Wie bringen Sie sich ein? Wie engagieren Sie sich?
Ich bin ein Kraftfahrer AD und engagiere mich als ehrenamtlich in einer Organisation, die haben Hoffnung und Hilfe im Nordschwarzwald und wir führen Transporte durch nach ganz Osteuropa und auch seit mehreren Jahren in die Ukraine. Wir waren auch schon in Kasachstan etc. Und im Moment, die bestehenden Strukturen lassen es zu, auch weiterhin die Ukraine im Moment zu beliefern. Es waren vor 3 Wochen direkt 4 LKWs in der Ukraine über die Donau in Südrumänien, direkt an den unterhalb von Moldawien entlang in die Ukraine, direkt nach Odessa gefahren. Und es geht auch im Moment jede Woche 1 LKW hier von der Spedition in die Ukraine. Und aktuell ist eventuell für die nächste Woche oder für übernächste auch eine Kühlladung angedacht in die Ukraine.
Herr Toriani, wie wichtig ist es Ihnen, helfen zu können? Und was gibt es Ihnen persönlich?
Also das war vorher schon ein Bestand von meinem Engagement, dass ich mich entscheide, dass ich da was mache. Und im Moment, weil Sie das fragen mit der Ohnmacht, ist es eher umgekehrt. Also das treibt ja eher an in diesem Sinne. Und weil sich auch viele engagieren, man hört es ja auch an den Hörern und so weiter, ist auch für mich eine Motivation, auch da jetzt mehr zu investieren als vorher in diese Sache, erst recht in diesem Kriegsmodus.
Ja. Ist es leicht oder schwierig? Ich meine, man kennt ja so diese ganzen Zollformalitäten und so weiter.
Ja, da kann ich Ihnen was dazu sagen.
Ist es leicht oder schwer, Hilfsgüter dann an die Grenze zur Ukraine zu bringen?
Ja, das an der Grenze zu bringen, was man immer hört, dass auch LKWs abgewiesen wurden am Anfang, als die Hilfsorganisation anstartete, ist typisch, ist aber auch von den Medien falsch dargestellt, weil man natürlich nicht weiß, als normaler, wenn man das mit dem LKW dahin fährt, dass man in so ein Land nicht reinkommt. Die Ukraine hat klare Strukturen, ist an unserem System orientiert, auch mit der Zollabwicklung. Und das muss neben der Transportgenehmigung, die man dazu braucht, um einen LKW überhaupt in ein Land einzuführen, braucht man für jedes Außer-EU-Land eine gesonderte Transportgenehmigung, ist auch eine Voranmeldung am Zoll zu machen mit der in der entsprechenden Ware. Und wenn dieses durch ist, kann man die Ware zum Zoll in dem Erbringungsland erst bringen. Mhm. Und das ist uns gelungen durch die bestehenden Strukturen, auch eben mit einem Zolllager vorher in Vinnytsia. Wir fuhren vorher über Lviv rein und jetzt hatten in Vinnytsia verzollt. Und jetzt sind wir in Odessa direkt verzollt und dann können wir die Ware direkt vor diese Hilfe, in dem Fall ist es ja Obdachlosenhilfe mit der Hauptsitz in Odessa, die sind in der ganzen Ukraine tätig und waren mit 4 LKW vor 2 Wochen direkt vor der Tür, ohne das abzuladen, mit großen Sattelzügen.
Okay, und von dort aus wird dann die Hilfe, so habe ich das verstanden, dann ganz in die ganze Ukraine verteilt.
Auch genau so ist es, ja.
Herr Toriani.
Speziell in die Obdachlosenhilfe und dann eben jetzt natürlich, weil es so brennt, weiter in alle Bereiche, was die dortigen Strukturen vollziehen.
So wie ich Sie verstanden habe, Herr Toriani, geht Ihre Hilfe weiter, Ihre Unterstützung. Aber herzlichen Dank erstmal, dass Sie uns erzählt haben von dem, was Sie leisten. Alles Gute Ihnen auch.
Dankeschön, Ihnen auch. Wiederhören. Vielen Dank.
Frau Ernst, wir schauen noch mal gerade auf die Johanniter. Da geht es ja nicht nur darum, hier den Geflüchteten zu helfen, sondern so wie ich das verstanden habe, ist die Johanniter-Unfallhilfe ja auch als Auslandshilfe tatsächlich auch in der Ukraine selber auch tätig vor Ort. Stichwort medizinische Versorgung ist zusammengebrochen. Viele, viele Artikel fehlen. Wie können Sie da als Johanniter-Hilfe da Ihren Beitrag leisten?
Ich kann gut an den Vorredner anschließen aus dem Schwarzwald. Also was wir im Moment machen, wir haben keine Johanniter vor Ort im Moment aus Sicherheitsgründen auch. Und was wir machen, ist mit unserer Partnerstruktur, die wir eben auch schon aus langer Zusammenarbeit mit der Ukraine und den Ländern in der Umgebung haben, dass wir versuchen, so schnell und eben auch so zielgerichtet wie möglich medizinische Unterstützung zu den jeweiligen Krankenhäusern, mit denen wir arbeiten, in der Nähe von Kiew, in Dnipro, in Rivne, in Schitomir, dass wir einfach die entsprechend der Listen, die uns die Krankenhäuser zur Verfügung stellen, dass wir dann sehr schnell die Hilfe dort hinbringen können. Das gelingt uns auch im Moment noch. Wie gesagt, wir haben 40 große LKWs haben wir transportiert, medizinisches Material, aber auch dann Lebensmittel und Hygieneartikel. Und dann werden die dort vor Ort übergeben von den Speditionen.
Ja, das wäre meine Frage. Verteilt. Übergeben Sie das an der Grenze? Da gibt es ja auch große Lager, wo dann entsprechend das dann auch weiter sortiert wird. Aber Sie fahren direkt vor Ort, auch dort, wo die Hilfe tatsächlich konkret gebraucht wird.
Ja, es ist unterschiedlich. Wir haben wir haben Lager in Dresden beispielsweise und von da aus wird es dann von Speditionen abgeholt beispielsweise und wird auch direkt in die Ukraine, in die Krankenhäuser gefahren. Am Anfang hatten wir auch teilweise Übergaben an der Grenze, an der polnisch-ukrainischen Grenze, wo dann eben auch beispielsweise Krankenhausbetten oder ähnliches dann von einem deutschen LKW auf einen ukrainischen LKW umgeladen wurde und dann eben entsprechend an den Bestimmungsort gebracht wurde. Und das klappt mit all den Zollformalitäten, die eben auch geschildert wurden, klappt das wirklich gut im Moment. Und wir kommen noch relativ weit auch in den Osten im Moment. Also das geht tatsächlich mit den Speditionen.
Aber wir haben es eben auch schon gehört, das muss gut vorbereitet sein. Die Zollformalitäten muss man im Blick haben. Man kann jetzt nicht einfach sagen, so, ich lade mal einen LKW oder einen Sprinter voll und dann fahre ich mal dann über die Grenzen hinweg in die Ukraine. So leicht und ist es dann leider dann doch nicht.
Richtig.
Ich möchte ganz gerne ansprechen Carlotta Syring. Frau Syring, guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Frau Syring, Studentin an der Universität Wittenherdecke. Und Sie wollen uns heute erzählen von einer Initiative United Students for Ukraine. Und meine erste Frage an Sie natürlich, warum war und ist es Ihnen, ist es Studierenden wichtig zu helfen, zu sagen, also wir wollen nicht einfach jetzt unser Studium weiterführen, sondern wir wollen uns tatsächlich auch einbringen?
Wir sehen es ein Stück auch als unsere persönliche soziale Verantwortung an, dort zu helfen. Schon direkt nach Beginn des Krieges sind tatsächlich unabhängig voneinander Mitglieder von uns nach Polen an die Grenze gefahren, um dort zu helfen und haben dann aus erster Hand quasi miterlebt, wie prekär die medizinische Versorgung vor allem dort ist und wie groß das Leid der Personen dort. Und dann haben Julia Klöse, Özlem Duru und ich, wir sind alle drei Medizinstudentinnen, uns zusammengetan und diese studentische Initiative gegründet, in der Hoffnung eben vor allem die medizinische Versorgung durch Hilfsgüter, die wir sammeln, zu verbessern. Und ich denke, wir alle möchten diesen Beruf auch ergreifen, um den Menschen zu helfen. Und wir haben eben gesehen, wir sind nicht machtlos. Wir können auch jetzt schon unseren Beitrag dazu leisten, dort die Lage zu verbessern.
Nun haben wir eben gehört, das ist ja gar nicht so einfach, Hilfsgüter auch tatsächlich in die Ukraine zu bringen. Da braucht es eine gewisse Logistik. Es braucht natürlich auch bestimmte Kenntnisse, zum Beispiel über Zollformalitäten. Wie haben Sie die Herausforderung gelöst?
Genau, das sind natürlich mehrere Herausforderungen, für denen man auch gerade als Student natürlich nicht unbedingt die Kenntnisse hat. Aufgrund dessen arbeiten wir mit unterschiedlichen Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel dem Blau-Gelben Kreuz. Das ist ein deutsch-ukrainischer Verein mit Sitz in Köln zusammen. Das heißt, wir sammeln erstmal die Spenden in Witten. Dort haben wir einen Lagerraum von der Universität netterweise zur Verfügung gestellt bekommen. Wir kooperieren auch mit zwei Apotheken in Witten, wo Bürger direkt Hilfsmittel einkaufen können oder Geld spenden. Wir haben auch ein Konto, auf das man Geld spenden kann. Und dann werden die Hilfsgüter zu uns geliefert. Und wir liefern die dann weiter an das Blau-Gelbe Kreuz und die fahren das dann direkt in die Ukraine an, zum Beispiel Krankenhäuser, wo es dann halt direkt den Menschen zur Verfügung gestellt wird, um dort zu helfen.
Wie groß ist die Unterstützung in der Universität selber bei Ihnen, aber auch in der Bevölkerung in Witten-Herdecke?
Also ich denke, man merkt schon, dass die Unterstützung recht groß ist. Das Ganze fing recht klein an. Inzwischen haben wir immer mehr Studierende, die sich uns anschließen und persönlich engagieren, auch aus den unterschiedlichsten Fakultäten, was ganz toll ist. Und von der Universität kriegen wir auch große Unterstützung. Sie stellt uns zum Beispiel auch ein Auto zur Verfügung, mit dem wir dann diese Waren transportieren können. Das ist natürlich wirklich toll. Und es kommt dann auch immer wieder zur Aktion, dass zum Beispiel Studierende sagen, hey, wir würden euch gerne unterstützen und machen heute einen Kuchenverkauf und möchten gerne das Geld dann an eure Initiative spenden, damit ihr mit dem Geld dann wieder weitere Hilfsgüter einkaufen könnt oder halt auch Projekte für die Geflüchteten in Witten auf die Beine stellt und unterstützt. Und heute zum Beispiel ist auch in Witten im Café Lehe ein Benefizkonzert, was vom Witten Lab Stufo organisiert wurde. Und der Erlös des Ganzen geht auch an uns, wofür wir sehr dankbar sind.
Frau Söhring, gibt es irgendwie eine Rückmeldung aus der Ukraine? Bekommen Sie Antworten auf das, was Sie dort geliefert haben? Vielleicht auch ein Dankeschön?
Ja, also unsere ersten Lieferungen sind schon angekommen, was wir natürlich durch die Kooperationspartner mitbekommen. Und dort ist die Dankbarkeit auch sehr groß. Wenn man so Geschichten hört von Ärzten aus Kiew, dass dort wirklich starke Triage herrscht, weil eben einfach zu wenig medizinische Versorgungsmittel vorhanden sind und man wirklich überlegen muss, zwei Personen bluten jetzt extrem. Ich habe aber leider nur noch einen Clip, mit dem ich die Blutung stillen kann. Jetzt muss ich überlegen, welche Person ich quasi leben lasse und welche ich die Hoffnung aufgeben muss, dann ist das natürlich etwas, was einen extrem betroffen macht. Und die sind dementsprechend natürlich sehr dankbar darüber, dass wir sie unterstützen.
Frau Söhring, alles, alles Gute für Ihr Projekt.
Vielen Dank.
Tschüss. Und wir gehen weiter nach Saarbrücken, denn da ist Stefanie Hahl am Telefon. Frau Hahl, grüße Sie. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe ja nur ein Stichwort stehen, dass hinter Ihnen, hinter dem Namen Stefanie Hahl, auch eine private Hilfsorganisation steckt. Erzählen Sie.
Exakt. Also wir sind schon seit Jahren dabei, durch zwei Hilfskonvois, die unter der Roundtable-Stiftung laufen, sowieso schon aktiv in osteuropäischen Ländern, auch gerade in der Ukraine. Und wir bringen durch den Freunde-Helfen-Konvoi jedes Jahr circa 30 LKWs mit medizinischen Hilfsgütern in die Ukraine, aber auch nach Rumänien etc.
Also weit vor dem Krieg schon.
Weit vor dem Krieg. Ja. Und durch den Weihnachtspäckchen-Konvoi verteilen wir jedes Jahr persönlich circa 160.000 Weihnachtspäckchen an osteuropäische Kinder, und dadurch hatten wir auch direkt zum Kriegsbeginn die Struktur, die Ansprechpartner und das Know-how, das auch weiter durchzuführen, und haben eine riesengroße Hilfsbereitschaft erfahren in den letzten Wochen.
Das heißt, Sie fahren weiterhin, sind mit LKW wahrscheinlich in Richtung Ukraine unterwegs. Was können Sie dorthin bringen? Ja. Wo sehen Sie den größten Bedarf derzeit?
Genau, also wir fahren auch, wie die Kollegin auch schon erzählte, nach Bedarfsliste. Das heißt, wir kriegen Bedarfslisten von unseren Partnern vor Ort. Wir fahren in der Regel große Massen an medizinische Hilfsgüter. Wir haben mittlerweile über 50 LKWs in die Ukraine gebracht. Dort wird die Ware dann halt auch gesammelt und bedarfsgerecht verteilt an die Krankenhäuser in die Ukraine. Genau, also wir handeln da auch nach Bedarfslisten, und in der Regel sind das medizinische Hilfsgüter, ganz zielorientiert, wie wir auch unsere Spendengelder, die wir jetzt mittlerweile auch in großer Höhe, die uns erreicht haben, halt auch einsetzen.
Nun frage ich auch Sie nach dem Stichwort langer Atem. Ist der vorhanden bei Ihnen? Wenn Sie schon jahrelang aktiv sind, vermute ich mal, ist das eher eine rhetorische Frage wahrscheinlich, ne?
Ja, also wir haben einen langen Atem. Wir machen das alle ehrenamtlich von der Geschäftsführung. Wir sind 3 Geschäftsführer für die beiden Konvois. Bis hin über die ganze Organisation machen wir das alles ehrenamtlich. Und natürlich ist es auch so, dass sich das verändert von dem ersten Aufkommen an dieser Hilfsbereitschaft, die wir einfach erfahren haben, an Sachspenden und Spendengeldern, mit denen muss man ja dann auch erstmal umgehen in dem Moment, hin jetzt natürlich in den Long Run. Also das ist ein Marathon, sagen wir immer, kein Sprint. Und wir werden noch lange auf der Straße sein.
Frau Hahl, alles Gute für Ihr Hilfsprojekt.
Ja.
Von dieser Stelle aus. Alles Gute. Tschüss.
Danke.
Frau Ernst, nochmal die Frage auch an Sie. Wir haben ja eben auch von Frau Syring gehört, dass man dann doch als kleine Hilfsorganisation, als Privatinitiative Strukturen, Unterstützung auch braucht. Was können die Johanniter da anbieten?
Für Privatinitiativen meinen
Sie
jetzt?
Ja. Also wenn zum Beispiel darum geht, wir haben es ja gerade gehört, medizinische Güter oder andere Mittel auch in die Ukraine zu bringen, kann man sich an Sie wenden, an die Johanniter, und fragen, ob Sie da möglicherweise noch ein bisschen Platz haben in einem LKW, oder muss das dann doch eigenorganisiert sein?
Also da wir im Moment eben auch tatsächlich gucken, dass wir es so schnell wie möglich hinkriegen, ist es im Moment nicht ganz so einfach. Das ist tatsächlich so, weil wir eben auch schauen mit den Partnern vor Ort, wie wir das reinbekommen. Und wie gesagt, wir haben eben sehr, sehr viele Anfragen, und von daher ist es tatsächlich schwierig. Wir können dann immer nur sagen, also bei Privatpersonen auch, was tatsächlich uns am meisten hilft, sind im Moment die Spenden, sodass wir groß eben beschaffen können und zielstrebig in die Länder gehen können. Vor Ort hier in Deutschland ist es auch so, dass ich das nicht pauschal sagen kann, dass wir da aber sagen können, da ist es immer gut, vor Ort zu schauen, was beispielsweise sagen Johanniter oder andere Organisationen, was sie gerade benötigen an Unterstützung. Und dann wird das auch, dann geht das auch.
Die anhaltende Hilfsbereitschaft im Ukraine-Krieg. Nach den Nachrichten werden wir weiterreden. Wir werden auch auf die Tiere schauen mit dem Deutschen Tierschutzbund. 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen und uns Ihre Initiative vorstellen wollen.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Die letzte halbe Stunde der Sendung Lebenszeit im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon und mit dem Thema die anhaltende Hilfsbereitschaft im Ukraine-Krieg. Und wir wollen auch in dieser letzten halben Stunde mit Menschen in Kontakt kommen, die uns von ihrem Engagement erzählen und damit auch von dem Versuch, das Leid vieler Ukrainerinnen und Ukrainer zu lindern, ob in der Ukraine selber oder auch hier in Deutschland. Und Sie können weiterhin noch anrufen, uns von Ihrem Engagement erzählen. Kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und weiterhin mit dabei ist Anne Ernst von der Johanniter Unfall Hilfe. Sie ist dort die Geschäftsbereichsleiterin für Krisenmanagement und Nothilfe. Frau Ernst, und es gibt natürlich auch viele Mails, die uns erreichen. Eine Frage auch, die immer wieder auch genannt wird: Woher weiß man, dass die Hilfe tatsächlich auch in der Ukraine auch ankommt? Also, dass die Menschen tatsächlich auch das, was an Hilfe gegeben wird, auch vor Ort auch erhalten. Haben Sie da eine Rückmeldung? Können Sie sich da als Johanniterhilfe vergewissern?
Also wir wissen es halt von unseren direkten Partnern vor Ort, wo wir dann auch Berichte bekommen. Wir sind auch nach wie vor in Kontakt über Telefon, über Videokonferenzen mit den Partnern aus in der Ukraine, sodass wir dann auch eben sehen, dass unsere Güter dort direkt übergeben werden. Da kriegen wir Bilder zurück, wir kriegen auch entsprechend die Rückmeldung am Telefon oder eben auch Dankesbriefe, dass die Hilfe angekommen ist.
Also eine Hörerin, die uns zum Beispiel geschrieben hat, schaut auf Mariupol, wo sie sagt, okay, da weiß man ja sehr genau, dass es bisher kaum oder gar nicht möglich war, auch dort Hilfe auch hinzubringen. Vielleicht gibt es heute mit einem Korridor auch wieder da eine neue Chance. Das heißt, gibt es, wenn man sich das direkte Kriegsgebiet anschaut, auch für Sie Bereiche, wo Sie sagen, da kommen wir einfach nicht hin?
Also mit den großen Transporten, Wir schauen, dass wir so nah wie möglich an die Kriegsgebiete herankommen. Aber natürlich können wir von uns sagen, wir können niemandem zumuten, im Moment das Risiko einzugehen, nach Mariupol beispielsweise zu fahren. Das ist Das ist eine Sicherheitsfrage und die kommen auch teilweise gar nicht durch. Aber es gibt ja durchaus immer wieder auch kleinere LKWs, die wohl in die Stadt kommen oder auch in den Osten hinein, wo dann eben eine Umverteilung von größeren Gütern in die Regionen eben gibt über kleinere Wagen. Aber es ist natürlich schwierig. Das ist ohne Zweifel im Moment so. Wir gucken täglich neu mit unseren Kollegen und unserer Logistik auch, unseren Sicherheitsexperten umzuschauen, wo können wir jetzt hinkommen, wie weit kommen wir in Richtung östliches Gebiet in der Ukraine, um wirklich so nah wie möglich ranzukommen. Und Kiew geht beispielsweise im Moment, dass wir da einfach schauen, wie weit kommen wir ran, wie kann es da noch umverteilt werden. Teilweise Partner, die eben auch lokale Strukturen haben, wo dann Hilfe auch weitergegeben werden kann.
Nun kommen viele Geflüchtete und die Bilder sehen wir ja auch täglich im Fernsehen mit Hunden, mit Katzen, mit ihren Tieren auch bei uns in Deutschland an. Viele mussten und müssen ihre Tiere dort auch zurücklassen im Kriegsgebiet. Am Telefon ist jetzt Hester Pommerening. Frau Pommerening, guten Morgen erstmal.
Morgen, hallo.
Hallo, vom Deutschen Tierschutzbund, die Pressereferentin. Frau Pommerening, wenn ich das richtig gesehen habe und wenn wir über die Ukraine reden, dann engagiert sich der Deutsche Tierschutzbund schon wesentlich länger als jetzt dieser Ukraine-Krieg dort vor Ort. Was haben Sie bisher in der Ukraine als Deutscher Tierschutzbund gemacht? Was haben Sie dort geleistet?
Genau, wir haben schon eine ganze Weile, über 10 Jahre, jetzt ein sehr erfolgreiches Kastrations- und Tierschutzprojekt in Odessa gehabt. Ein Tierschutzzentrum, ein Kastrationszentrum, wo wir den Straßentieren geholfen haben. Das ist ja in der Ukraine ein bisschen anders als bei uns, dass es da viele Straßenhunde auch gibt und auch viele Straßenkatzen. Und da konnten wir recht erfolgreich die kastrieren lassen, die versorgen, die Populationen kleiner und gesünder machen. Und da mittlerweile auch wirklich ein tolles Tierheim aufbauen, das da hilft und das jetzt natürlich auch betroffen ist von dem Krieg. Also wir haben da viele Tiere evakuieren können, glücklicherweise. Viele Mitarbeiter sind aber auch noch vor Ort und wollen da wirklich auch bleiben und sich weiter um die Straßentiere kümmern, was natürlich extrem bewegend ist für uns, das so mitzubekommen.
Ja, ja. Wie können Sie denn von Deutschland aushelfen? Wenn wir jetzt erstmal in Richtung Ukraine selber auch schauen, geht es da um Hilfsgüter? Geht es darum, auch Tiere nach Deutschland zu holen? Gibt es vielleicht irgendwo möglicherweise auch ein Camp, wo man sagt, okay, an der Stelle versuchen wir erstmal die Tiere, die aus der Ukraine kommen, auch zu sammeln und von dort aus auch weiter zu verteilen?
Also wir selber sind jetzt nicht ins Kriegsgebiet gefahren, aber es gibt natürlich Organisationen, mit denen wir dann auch zusammenarbeiten. Der Bundesverband Deutscher Tierrettungsdienste zum Beispiel, die wirklich Tiere aus der Ukraine, aus den Städten rausholen, die zurückgelassen wurden, die von ihren Familien getrennt wurden, die ihre Familien verloren haben vielleicht. Und die dann ja in Tierheime zum Beispiel in Polen kommen, die natürlich jetzt auch Hilfe brauchen, weil sie extrem überfüllt sind, dass man schaut, dass man da die Tiere auch aus Polen vielleicht rüberholen kann. Das ist so das eine. Wir haben auch selber tatsächlich eine Kragenbären aufgenommen aus einem Tierschutzzentrum in Kiew, die evakuiert worden ist erfolgreich. Das ist ein ganz tolles Projekt gewesen, was glücklicherweise geklappt hat. Es war recht brenzlig. Also ich habe gehört, dass ich da die Mitarbeiter, die den LKW gefahren haben, auch teilweise vor Schüssen unterm LKW verstecken mussten während der Überfahrt. Also das ist aber alles gut gegangen und die ist angekommen bei unserem Tierschutzzentrum in Weidefeld und lebt sich da jetzt gerade ein. Ist jetzt gerade vor ein paar Tagen in die Außenanlage gelassen worden. Und das sind so genau die Geschichten von Tieren, die rübergeholt werden. Und dann gibt es aber natürlich auch die ganzen Geflüchteten, die mit ihren Haustieren wirklich begleitet auch kommen.
Das wäre meine nächste Frage. Es gibt ja teilweise auch aus den Tierheimen selber auch schon die Rückmeldung, wir sind voll, wir bekommen wirklich sehr, sehr viele Anrufe, auch wahrscheinlich auch von Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, wo es vielleicht auch um Fragen geht, was mache ich jetzt mit meinem Tier, was muss ich beachten, auch hier in Deutschland. Wie ist da die Situation?
Genau, die uns angeschlossenen Mitgliedsvereine, Tierheime, wir sind da ja der Dachverband der deutschen Tierheime, die stehen natürlich bereit, auch jetzt Tiere aufzunehmen. Das Problem ist, dass wir eben diese Tollwutschutzbestimmungen haben. Das Risiko ist gar nicht so groß, dass da wirklich ein ungeimpftes Tier die Tollwut mit einschleppt. Das liegt irgendwie laut Friedrich-Löffler-Institut bei 1 zu 300.000. Aber es gibt natürlich trotzdem diese Bestimmungen. Und Tiere, die dann erstmal geimpft werden oder wo geschaut werden muss, haben die eine Impfung? Das muss dann bestimmt werden mit Antikörpertests. die müssen erstmal in eine Quarantäne. Und wir haben als Deutscher Tierschutzbund sehr dafür geworben, dass Menschen und Tiere nicht nach der Flucht jetzt in Deutschland, wenn sie schon ihr Tier mitgebracht haben und mitbringen konnten, getrennt werden. Das heißt, dass das Tier isoliert in ein Tierheim geht und da seine 3 Monate Quarantäne vielleicht aussitzen muss, komplett abgeschnitten von der Außenwelt, sondern dass man wirklich den Menschen auch diesen Ankertier, Haustier, Familienmitglied, was es ja auch ist, nicht wegnimmt und gemeinsam in einer Unterkunft irgendwie auch die Zeit ermöglicht. Also mit einer Hausquarantäne.
Dürfen die Tiere denn mitgenommen werden in diese kommunalen Unterkünfte oder ist es eher so, dass das eher nur im privaten Bereich möglich ist, dann wenn die privat unterkommen?
Ja, genau. Das ist leider nur im privaten Bereich möglich. Das ist schon ein großer Erfolg. Da haben die Bundesländer sich jetzt drauf geeinigt, dass so eine Heimquarantäne möglich ist für die, die eine Unterkunft gefunden haben. Deswegen ist es auch so toll, wenn Menschen für Geflüchtete Unterkünfte anbieten können, in der eigenen Wohnung zum Beispiel, und auch die Möglichkeit haben, ein Tier aufzunehmen. Weil in diese geflüchteten Unterkünfte sind Tiere wirklich meistens nicht zugelassen. Das würden wir uns wünschen, wenn Tiere natürlich dann auch verträglich sind miteinander, da muss auch drauf geachtet werden. Aber dass das einfach ginge, die mitzunehmen. Aber da stehen dann natürlich unsere Tierheime auch bereit, da zu unterstützen, in den Fällen, in denen das leider eben nicht möglich ist.
Frau Pemmerening, herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute.
Danke Ihnen.
Frau Ernst, Menschen, die kommen nach Deutschland, Geflüchtete mit Tieren, Hunden, Katzen, wird eine wirkliche Herausforderung hier auch vor Ort, wie wir es gerade auch von Frau Pomerening gehört haben?
Ja, also ist auch eine neue Erfahrung, die glaube ich, wir alle machen im Moment. Wenn Sie jetzt an 2015, 2016 denken, da war das nicht so, dass jetzt die geflüchteten Familien oder die Personen dann mit ihren Haustieren gekommen sind. Und wo natürlich wirklich die Strukturen, die so teilweise so sind, wie sie sind, sich auch ein Stück drauf einrichten müssen. In den Notunterkünften weiß ich, da ist es so, dass die Haustiere mit dabei sind häufig und natürlich auch in den Transfers in andere Städte. Wenn es jetzt längerfristige Gemeinschaftsunterkünfte oder Erstaufnahmeeinrichtungen sind, dann muss man eben schauen, geht das nicht, wie Frau Baumanke das eben geschildert hat. Das ist tatsächlich eine neue und eine Herausforderung für uns.
Ich glaube, was ganz gut passt und es ist wirklich Zufall, Christian Schmidt jetzt aus Berlin anzusprechen. Herr Schmidt, ich grüße Sie.
Hallo, hallo. Wir haben eine Familie aufgenommen mit Hund. Mhm. Und ich kann gleich zu dem Vorgesagten sagen, da haben die beiden Mütter, die bei uns wohnen, jeweils mit einem 10-jährigen Kind, den Hund bei der Einreise in Polen bereits impfen lassen und dort hat er auch einen Chip bekommen. Also für uns war dieses Hundedasein kein großes Problem, obwohl wir noch nie vorher ein Haustier hatten. Ich wollte jetzt mal generell was sagen dazu, dass wahrscheinlich jeden Tag noch 10.000 weitere kommen und mal aus der privaten Erfahrung etwas beitragen.
Gerne.
Wir haben in Berlin zunächst mal eine doch wesentlich positive Unterstützung durch das Bezirksamt, sprich durch die Stadt erhalten, indem die Kinder nach ein paar Tagen bereits schon in der Schule angemeldet werden konnten. Das ging also ruckzuck. Viele Leute sagen, das dauert ewig, aber das hat bei uns in Berlin sehr gut geklappt. Des Weiteren möchte ich sagen, dass unsere Kirchengemeinde nach wie vor auch schon für Kosovo und für die Flüchtlinge von 2015 Deutschunterricht anbietet. Als unterstützende Maßnahme. Sowas ist natürlich gut für die Eltern, die möglicherweise nicht zur Schule gehen. Das Dritte, für all die, die zuhören und sich überlegen, ob sie eventuell eine Familie aufnehmen oder auch eine Einzelperson mit Kindern und vor der Sprachverständigung Angst haben, kann ich berichten, dass es Apps gibt, über die man sowohl ukrainisch-deutsch als auch russisch-deutsch sich wunderbar mit den Leuten unterhalten kann. Also da soll man keine Ängste haben, das klappt relativ gut. Und dann als letzten Punkt möchte ich noch anmerken, dass es wichtig ist, dass Familien, die vielleicht jetzt durch den Königsberger Schlüssel irgendwohin verfrachtet werden, nicht unbedingt in isolierte kleine Ortschaften kommen sollten, sondern es ist wichtig, dass auch Sozialeinrichtungen in der Nähe derer Familien sind, die welche aufnehmen. Denn ansonsten sitzen diese Familien zu isoliert. Die müssen sich irgendwo noch treffen und austauschen können. Und als allerletzten Punkt muss ich lobend erwähnen, dass die Kinder so fit sind, dass die im Online-Unterricht ihrer Schule folgen. Heute Morgen war im Deutschlandfunk in irgendeiner Sendung darüber ein Bericht, dass die Ukraine online-mäßig besser ausgestattet und fitter ist als Deutschland. Und unsere Jungs und Mädels, die Kleinen, die gehen jeden Tag in den Matheunterricht aus ihrer Heimatschule im Osten der Ukraine an einem zentralen Ort. Und wir sind begeistert, dass das funktioniert.
Also Online-Schule, dann in der Ukraine, dann hier in Berlin, aus Berlin heraus. Herzlichen Dank. Alles Gute, Herr Schmidt, für Ihren Anruf. Okay. Ich habe eine Frage noch, Frau Ernst, bevor wir dann auch noch weitergehen und weiterschauen. Und zwar auch per Mail oder auch Telefon die Frage, gibt es irgendjemanden, der die Hilfsmaßnahmen, die es gibt, und es sind ja sehr, sehr viele, wir haben ja hier nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt, die organisieren, koordinieren. Sie haben ja selber auch schon erzählt, die Johanniter bekommen viele, viele Anrufe, wo man dann auch entsprechende Fragen auch stellt. Aber sowas wie eine staatliche Koordinierungsstelle gibt es nicht.
Nein, es ist wirklich tatsächlich auf kommunaler Ebene häufig, dass da koordiniert wird und geguckt wird, dass es Plattformen gibt auf der kommunalen Ebene, wo Hilfsangebote eingestellt werden, wo sich die Organisationen dann eben auch mit ihren Ansprechpartnern darstellen können. Auf der Ebene der Hilfsorganisationen ist es so, dass wir natürlich sagen, im Kreise der Hilfsorganisationen, beispielsweise jetzt bei uns, wir sind Mitglied von Aktion Deutschland hilft, wo über 20 Hilfsorganisationen auch verbunden sind und wir uns natürlich untereinander auch koordinieren und schauen, wie wir zusammenarbeiten. Das tun wir auch. Jetzt für die Bürgerinnen und Bürger ist es aber eben häufig auch der kommunale Weg, da zu gucken, was da eben an Angeboten und an Hilfsmaßnahmen läuft.
Vielleicht noch kurz einen Hinweis von Bernhard Feil, der uns aus Tübingen angerufen hat und der von einem Projekt in Tübingen erzählt hat, das gestartet ist. 36 Künstler mit 50 Kunstwerken haben sich daran beteiligt. 100.000 Euro seien zustande gekommen, was dann entsprechend auch dann auch verteilt wird. Unter anderem die eine Hälfte wird einem ukrainischen Notarzt in Tübingen gespendet, der die Leute dann vor Ort auch ausstattet. Nun haben wir zwei am Telefon von einer Organisation, nämlich Esther Tentschert und Dr. Friedemann Egender. Guten Morgen zusammen erstmal.
Guten Morgen.
Hallo, grüße Sie. Sie sind von den German Doctors und Herr Egender, ich frage Sie jetzt mal zuerst. Ärzte ohne Grenzen kennen viele German Doctors. Erzählen Sie mal, was verbirgt sich dahinter?
Ja, guten Morgen aus Berlin. Also German Doctors ist im Prinzip eine ähnliche Organisation wie Ärzte ohne Grenzen, auch international tätige Nichtregierungsorganisation, die ehrenamtlich tätige Ärztinnen und Ärzte in Regionen, in Länder entsendet, wo die medizinische Grundversorgung, ich sag mal, relativ schlecht ist, wo Hilfe benötigt wird, wo wir dann gemeinsam mit ansässigen Unternehmen, ansässigen Organisationen gemeinsam versuchen, die medizinische Infrastruktur zu verbessern. Das sind häufig Kurzeinsätze für die Ärztinnen und Ärzte. Das unterscheidet das so ein bisschen von den Ärzte ohne Grenzen, die ja häufig immer mit längeren Einsätzen planen, aber trotzdem so nah dort an der Bevölkerung und so nah mit den Organisationen dort, dass es eben auch sehr nachhaltige Projekte sind und eben nicht darunter leiden, dass die Ärzte so oft wechseln.
Frau Tentschert, und wir haben Sie jetzt angerufen, weil Sie vor Ort waren, zumindest an der Grenze zur Ukraine im Süden von Moldau. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen.
Ja, also ich war mit Dr. Egender letzte Woche, haben wir einen Medikamententransport begleitet. Das war eine Kooperation der German Doctors mit, ich bin aus Mannheim, mit einer in Heidelberg ansässigen Stiftung, der Rundebaum-Stiftung, haben wir einen Medikamententransport Richtung Moldau begleitet und hier quasi dafür gesorgt, dass die Medikamente auch leichter in ärztlicher Begleitung über die verschiedenen Grenzübergänge drüber gehen und haben dann vor Ort in einem Ort, Chiadilunga, uns die Lage, sagen wir, erstmal angeschaut. Das ist ein Ort nahe der ukrainisch-moldawischen Grenze. Und waren dort in einer Gemeinde, die eine Art Zwischenstation aufgebaut haben, sodass es nicht eine große Unterkunft ist, die sehr unpersönlich ist, sondern wo immer nur 40 bis 50 Geflüchtete von Zeit zu Zeit aufgenommen werden, gepäppelt werden und dann mit Bussen in die angedachten Länder für die Flucht weitergebracht werden. Und dort waren wir vor Ort und haben dort auch geschaut, wie wir helfen können, haben mit einer Mutter und einer Tochter geredet, die unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, und haben dann auf dem Rückweg die 43 Geflüchtete auf dem Weg nach Heidelberg medizinisch begleitet und geholfen.
Frau Tentschert, warum ist es Ihnen so wichtig, sich zu engagieren, zu helfen? Wenn man bei German Doctors ist, ist es natürlich klar, dann gehört das mit dazu und dann hat man sich auch dafür entschieden. Aber warum jetzt auch gerade in diesem Ukraine-Konflikt zu sagen, okay, wir fahren an die Grenze und wir schauen, was wir tun können?
Ja, ich glaube, das ist so, dass momentan einfach jeder sehr bewegt ist davon, dass wenn die meisten Menschen in Deutschland, glaube ich, haben selbst von den Großeltern, Urgroßeltern, wie auch immer, gehört, wie es war, auf der Flucht zu sein. Meine eigenen Großeltern sind damals aus Ostpreußen geflohen und hatten keine Unterstützung. Und da liegt es dann nahe, dass man schaut, wie kann man so eine Flucht möglichst sicher machen. Und gerade sich, das denkt man sich natürlich schon als Mediziner, wie kann man es auch schaffen, Personen eine Flucht zu ermöglichen, die es nicht schaffen, 11 Stunden am Stück in einem überfüllten Zug zu stehen und dann noch eine Busreise zu überstehen zum Beispiel. Wie kann man auch diesen Menschen helfen, dass es nicht nur die gesündesten und reichsten aus einem Land rausschaffen, in dem gerade eine große Not herrscht?
Herr Dr. Egener, Sie waren mit vor Ort, haben wir eben gehört. Es war die Rede auch schon, hat Frau Tentschert erzählt, von einem posttraumatischen Belastungsstörung auch. Wie haben Sie die Menschen dort vorgefunden, körperlich und auch seelisch vorgefunden?
Also man muss dazu sagen, in der Gegend, wo wir waren, das vielleicht noch so als kleinen Einstieg, Gagausien ist eine Region, die normalerweise sehr pro-russisch ausgerichtet ist, die Menschen, die dort leben. Und was mich so positiv überrascht hat oder in vielen Punkten überwältigt hat, war, dass das in diesem Moment überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Also die Menschen, die sozusagen über die Grenze gekommen sind nach Moldawien, wurden dort so herzlich aufgenommen von diesen verschiedenen Gemeinden, untergebracht dort eben schon in Familien und hatten dadurch natürlich schon mal direkt irgendwie so einen persönlichen Anschluss. Sie wurden mit Essen versorgt, sie wurden mit den nötigsten Kleidungsstücken versorgt, so dass es für viele, glaube ich, dadurch schon alleine schon etwas Beruhigung gab, zu wissen, okay, wir werden hier menschlich aufgenommen, wir werden hier menschlich behandelt und diese humanitäre Hilfe sozusagen dort direkt an der Grenze schon begonnen hat, sodass die meisten der Leute dort etwas schüchtern, zurückhaltend, abwartend waren, aber jetzt wenig, ich sage jetzt mal, emotionale Ausbrüche dort jetzt waren, sondern ja, so erstmal gut aufgefangen worden sind an der Grenze, sodass wir dann auf unserer weiteren Reise und dem weiteren Kennenlernen dann auch gar nicht so dramatische Erkrankungen und dramatische emotionale Zustände behandeln mussten, sondern ja, es den Menschen den Umständen entsprechend, sage ich mal, relativ gut ging.
Gab es etwas, was Sie berührt hat, was Sie auch zurückbekommen haben von den Menschen?
Also es ist natürlich so, dass Frau Tentschert hat es ja schon gesagt, man kann Reisen ja unterschiedlich angehen. Also viele reisen dann einfach mit dem Zug und sitzen dann 20, 30 Stunden da, haben möglicherweise einen Liter Wasser dabei, der geht dann irgendwann aus. Das heißt, die Qualität der Reise ist natürlich schon auch etwas, was einen Menschen, wie wir finden, nachhaltig auch so etwas beeinflussen kann. Und dadurch, dass wir eben die Begleitung gemacht haben, dadurch, dass wir dafür gesorgt haben, dass ständig Wasser vorhanden ist, dass wir uns um Nahrung gekümmert haben. Frau Tentschert hat während der Fahrt gemeinsam mit den Menschen vor Ort in Heidelberg organisiert, dass die Geflüchteten direkt in Familien unterkommen. Und das war natürlich, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vertrauensbeweis gegenüber den Menschen, dass sie sich eben halt direkt aufgehoben gefühlt haben. Und das haben sie uns dann im Verlauf der Reise schon wiedergespiegelt, dass sie darüber sehr, sehr froh sind, dass sie eben ja so aufgehoben durch diese Reise gekommen sind.
Frau Tentschert, sind weitere Reisen auch geplant dann ins Grenzgebiet oder war das jetzt auch für Sie erstmal eine einmalige Erfahrung?
Ja, also zunächst war unser Ziel, natürlich diesen Rücktransport zu begleiten, aber auch zu schauen, wie kann man in Zukunft, wie können die German Doctors in Zukunft die Hilfe noch verbessern. Das ist ja nun nicht das einzige Projekt, das German Doctors macht. Es gibt auch von den German Doctors direkt organisierte Medikamententransporte und Unterstützung von Trinkwasserversorgung. Aber diese Art war jetzt
erstmal ein Kennenlernen, würde ich sagen, der Situation vor Ort.
Okay.
Allerdings ist jetzt auch mit der Stiftung in Heidelberg zusammen, da wird gerade der nächste Medikamententransport organisiert. Und auch da ist angedacht, dass wieder ärztliche oder medizinische Begleitung zumindest im Bus da ist, weil man auch sagen muss, das ist nicht unbedingt, dass man Notfälle erwartet, auf die wir zwar vorbereitet waren, aber mit denen muss man nicht rechnen, aber es hilft schon, wenn dann mal eine Hand gedrückt werden kann und ein Lächeln.
Frau Tentschert, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, deswegen Ihnen beiden, Dr. Egener, herzlichen Dank, dass Sie uns von Ihren Erfahrungen geschildert haben und alles Gute Ihnen beiden.
Ja, vielen Dank auch.
Ja. Ich kann zumindest noch zitieren, weil sie in die Sendung jetzt nicht mehr hineingekommen ist, Johanna Vogelsang, die uns aus Renningen in Böblingen angerufen hat. Und sie erzählt, da haben Bürger Geld gesammelt und nach einem Aufruf über das Tageblatt dort und einen kleinen Transporter organisiert, der entsprechende Hilfsgüter auch in die Ukraine gebracht hat. Frau Ernst, gegen Ende der Sendung, 2 Minuten haben wir noch, wollen wir ein bisschen nach vorne schauen. Was kommt da in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen auf uns, auf Sie, auf die Johanniter zu? Wovon gehen Sie aus?
Also in die Glaskugel können wir nicht gucken. Wir wissen nicht, wie der Krieg sich entwickelt natürlich. Wir versuchen unsere im Land und in der umliegenden und in den umliegenden Staaten unsere Strukturen zu stärken, sodass wir auch gucken, wie können wir langfristig helfen, Gesundheitsstrukturen beispielsweise wieder aufzubauen und jetzt in Rumänien unsere Partner oder auch die Johanniter-Organisationen vor Ort zu unterstützen, dass sie langfristig helfen können. Im Land gucken wir stark auf die Kinder, auf die psychosoziale Betreuung, die wir gerne leisten wollen und eine langfristige Unterstützung der Integration, sei es Sprache, sei es die Begleitung in der Schule, in der Kita, in den Beruf hinein. Das sind sozusagen unsere Themen, wo wir planen.
Und es gibt auch Hörer, die uns auch geschrieben haben, gesagt haben, viele werden möglicherweise auch bleiben, müssen tatsächlich auch integriert werden. Was ist Ihr Eindruck? Machen sich viele tatsächlich auch Gedanken, selbst wenn die Ehemänner da noch im Krieg sind, dass man sagt, vielleicht können wir gar nicht zurück, alles zerstört. Ist hier eine Zukunft für uns? Gibt es die Erfahrung auch bei den Johannitern?
Also wir haben oft die Erfahrung, dass relativ schnell gefragt wird nach Job, Schule und Kita-Plätzen natürlich, weil die Kinder einfach lernen wollen. Die brauchen auch einfach die Beschäftigung, die Tagesstruktur da schon. Und gleichzeitig sind die Familien bei ihren Liebsten und bei ihren Nachbarn, Freunden in der Ukraine. Also es ist beides da. Aber ja, also sie sind schon daran interessiert, hier auch Fuß zu fassen, wie lange auch immer. Also auch selbst wenn es nur ein paar Monate sind, soll die Betreuung gut laufen und sollen sie sich wohlfühlen.
Frau Ernst, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich bei all dem, was Sie zu tun haben, Zeit genommen haben heute für diese Sendung. Wir haben von vielen, vielen gehört, die sich einbringen, von vielen Hilfsprojekten. Danke auch dafür. Wir werden auch noch Ihre Mails entsprechend auch noch auswerten. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.